Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio. Einfach Rabe.
95,6.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Hallo und herzlich willkommen bei Subkutan, der Sendung, wo es lebendig geht. Was ist mein Geschlecht? So lautet die Einladung zu einem Postenlauf, den das Interdisziplinäre Zentrum für Geschlechterforschung von der Universität Bern entworfen hat. Durchgeführt wurde der Postenlauf gestern von der Fachstelle für Gleichstellung von Männern und Frauen von der Stadt Bern. Auf einem Postenlauf mit Audiorätseln, Filmausschnitten zu Geschlechterstereotypen und einem Experiment erhalten Sie endlich Antwort auf die brennende Frage: Was ist mein Geschlecht? Machen Sie sich auf Irritationen und Überraschungen gefasst. Super, haben wir befunden und uns kurzerhand angemeldet. Dann hat sich allerdings herausgestellt, dass sich die Einladung ausschließlich an Angestellte von der Stadt Bern richtet und die Medien nicht erwünscht sind. Das hat dann uns wiederum irritiert. Ist doch eine der selbsternannten Aufträge der Fachstelle für Gleichstellung die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Wir hoffen also, dass es den Postenlauf bald auch für die Öffentlichkeit gibt. Nichtsdestotrotz haben wir uns zu einer Sendung inspirieren lassen, die um genau das Thema kreist. Was ist eigentlich mein Geschlecht? Und was spielt es für eine Rolle? Heute Abend ist die Preisvergabe vom 7. Essay-Wettbewerb vom Bund unter dem Thema «Der Mutterer, die Vaterin, emanzipiert sind wir doch alle». Wir reden live mit Alexander Suri, dem Initiator dieses Wettbewerbs. Emilia Vasella hat sich auf die Spuren von geschlechterspezifischen Farben gemacht. Und als Abschluss kümmert sich Annik Wangler um eine grundlegend funktionierende Kommunikation mit dem Dialekt-App.
Subkutan!
Als erstes aber geht es um Geschlechteridentitäten. Im Januar ist ein Buch mit dem Namen «Das Geschlecht der Seele – Transfrauen und Transmänner erzählen» erschienen. Tanja Polli und Ursula Markus haben mit Text und Fotos Menschen in der Geschlechtsumwandlungsphase begleitet. Entstanden ist eine Dokumentation von unterschiedlichen Lebensentwürfen jenseits der Norm.
Wer muss sich eigentlich wem anpassen? Das Geschlecht der Seele oder doch umgekehrt? Das ist eine Frage, mit der sich viele transidente Menschen jahrelang beschäftigen müssen. Das Buch «Das Geschlecht der Seele – Transfrauen und Transmänner erzählen» erzählt von ihrem Leben und porträtiert sie. Die Autorin Tanja Polli und Fotografin Ursula Markus haben diesen Bildband zusammen geschaffen. Auf die Idee sind sie ursprünglich gekommen, weil Ursula Markus eine Freundin hatte, die Transfrau ist, und die hat ihr dann ihre Geschichte erzählt und ihr erzählt, wie sie zu ihrem heutigen Körper gekommen ist. Tanja Polli und Ursula Markus haben 4 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Angefangen hat es aber, wie gesagt, alles mit einer Geschichte. Und das ist die Geschichte von Monika Ramasamy.
Und mich hat dann die Geschichte einfach mal journalistisch interessiert. Das war echt der Anfang. Und dann hat sie uns eine Freundin noch vorgestellt. Und dann haben wir gemerkt, das sind eigentlich immer wahnsinnige Geschichten. Und wenn es nur wahnsinnige menschliche Geschichten sind, weil die Leute sind gezwungen, sich so mit sich selber auseinanderzusetzen, wie wahrscheinlich kaum jemand sonst. Und natürlich auch mit der Gesellschaft. Und dann war die Idee von einem Buch echt schnell da gewesen.
Als ich mich als 18-Jährige entschied, mich von meinem ungeliebten Körper zu verabschieden, existierte in Malaysia, wo ich geboren wurde, nicht einmal der Begriff Transsexualität. So etwas gab es in diesem muslimischen Land nicht. Ich erinnere mich schmerzhaft an den Moment, in dem ich mich im Spiegel erkannte und merkte, dass da etwas zwischen meinen Beinen ist, das da nicht hingehört. Gott, fragte ich, warum ist das so?
Durch das wir die Leute kennengelernt haben, durch das wir auch die Schwierigkeiten mitbekommen haben, die die meisten haben, ist es uns einfach wirklich ein grosses Anliegen geworden, dass die Leute wissen, was es ist, was es heisst und dass es nichts zu tun hat mit ich weiß auch nicht, mit Prostitution, mit all, weiss ich was, mit was ich konfrontiert worden bin, jetzt halt auch im Verlauf von Gesprächen in dieser Zeit. Und die Hoffnung ist einfach, dass Transmenschen können sein in dem Leben, ohne ständig mit dem konfrontiert zu werden. Und ich denke, je mehr Leute das mehr wissen über das Thema, desto einfacher wird das, ja.
Umgebaute Transe oder einfach nur er. Worte, die Ramona Welti treffen wie Giftpfeile in offene Wunden. Jetzt muss man sich die ganze Perversion einmal vor Augen führen, sagt sie später im Wohnzimmer ihrer Wohnung in Aarau und bekräftigt mit einem Faustschlag auf die Tischplatte: Ich bin heute eine Frau, nicht nur vom Wesen her, sondern auch vom Körper und werde immer noch blöd angemacht. Ramona redet sich in Rage. Natürlich kann man sagen, ich müsse mir halt eine etwas dickere Haut zulegen, aber man sagt ihr das auch keinem Schwarzen, der ständig mit Neger angesprochen wird, oder einem Behinderten, den sie Krüppel nennen. Niemals. Alle haben eine Lobby, sogar Schwule und Lesben. Nur mit uns kann jeder machen, was er will.
Also es hat auch lustige Sachen gegeben, die mir sehr nachgegangen sind, und zwar was doch ein paar von den Porträtierten erzählt haben, was mit ihnen passiert ist, wo sie angefangen haben, die Hormone nehmen. Dass dann Leute sagen, eben, ich weiß auch nicht, Maria, die gesagt hat, vorher hat sie immer müssen überholen mit dem TÜV. Und heute muss sie das nicht mehr. Oder der Schorsch, der sagt, mit dem Nehmen der männlichen Hormone ist ihm plötzlich Treue überhaupt nicht mehr wichtig. Viele Transfrauen, die gesagt haben, sie sind viel emotionaler, aber zum Beispiel auch schneller eingeschnappt. Und einfach sehr viele Sachen, die einem schon irgendwie einerseits konfrontieren, auch als Frau, recht lustig, oder? Und andererseits finde ich es schon auch eindrücklich, dass man denkt, dass irgendein, ich sage jetzt ein Medikament, dann doch so viel Einfluss hat, ein Stück weit auf die Persönlichkeit.
Schorsch fand Gleichgesinnte und ein Arzt, der ihm Testosteron, das Hormon, das er bis an sein Lebensende wird einnehmen müssen, verschrieb. Es zeigte augenblicklich Wirkung. Ich explodierte fast vor Energie, wurde schnell aggressiv und konnte nicht mehr weinen, erinnert sich Schorsch. Innerhalb weniger Wochen sprossen in seinem Gesicht Haare, sein Körper wurde muskulöser und seine Stimme tiefer. Ich durchlebte diese typische narzisstische Phase, die man bei vielen Transsexuellen beobachten kann. Ich stand ständig vor dem Spiegel und suchte nach Veränderungen.
Aber was schon ein grosses Thema ist, ist der Arbeitsplatz. Also es gibt Studien, eine neuere aus der Schweiz, dass eigentlich fast alle die Stelle verlieren in diesem Prozess. Und das ist, finde ich, echt dramatisch, weil es wechselt ja sonst schon so viel. Und das ist vielleicht nicht das, wo man will, dass es von außen gewechselt wird, oder? Dass man dann arbeitslos wird. Und dort wäre, glaube ich, schon auch immer noch, könnten wir noch mehr Schritte machen in dieselbe Richtung.
Ihren Wegzug begleitete ein großer Artikel in der Berner Zeitung. Walter J., der frühere Kreuzwirt, beginnt mit 52 Jahren ein neues Leben. Er hat sich als Transsexueller geoutet und heißt künftig Maria, titelte das Blatt. Ja, sie hat viele Freunde verloren nach ihrem Coming-out und gleichzeitig auch den neuen Job, den sie in Winterthur noch als Mann angetreten hatte. Die Beraterin auf dem Arbeitsamt sagte es ihr klipp und klar: Als 50-jährige Frau sind sie auf dem Arbeitsmarkt Müll. Unvermittelt sah sie sich mit Situationen konfrontiert, über die sie sich früher nie Gedanken gemacht hatte. Ich bin in kurzer Zeit vom erfolgreichen Heteromann zur arbeitslosen Lesbe geworden, sagt sie. Und weiter, es fühlte sich an wie ein Sechser im Lotto.
Das war ein Ausschnitt aus dem Buch «Das Geschlecht der Seele – Transfrauen und Transmänner erzählen». Mit der Tanja Polli geredet und den Beitrag zusammengestellt hat Evelyn Öchslin. Weitere Informationen und auch zu diesem bilderstarken Buch findet ihr unter www.geschlechtderseele.ch.
Robe!
Wann fängt das eigene Geschlecht an und wie? Mit dem rosaroten Body oder der hellblauen Latzhose? Meine Kollegin Emilia Vasella ist der Frage nach heutigen geschlechterspezifischen Farben nachgegangen.
Vor ein paar Wochen bin ich zufällig auf eine Kollegin aus einem früheren Leben über den Weg gelaufen.
Hey Franzi!
Hey! Hallo!
Wie geht's?
Ja gut, und dir?
Ja gut, 1000 Jahre ist her.
Ja, stimmt.
Es geht so schnell vorbei, eine Zeit. Oh, du hast ein Kind gekriegt.
Ja, genau.
Schnell habe ich mit meinen Adleraugen den Kinderwagen nach Geschlechtshinweis abgesucht. Das Baby gurgelt im gelben Strampeloutfit zufrieden vor sich her. Nichts Blaues und nichts ist rosa. Kein Autöli oder Blümli oder sonst irgendwelche Hinweise. Alles ganz neutral. Plan B.
Ja, bist du herzig. Wie heisst denn du?
Joel.
Dumm gelaufen. Eigentlich wissen wir sie alle. Zwar sieht jedes Baby anders aus, also zumindest, wenn man genau her schaut, aber Mädchen von Buben unterscheiden ist in den ersten Jahren, bis die Haare wachsen, schwierig. Und darum hilft man halt mit Farben nach. Meinte rosa, Buben blau und zwar von Nuckis bis Autositz und zum Teil sogar Windeln. Alles wird farblich geschlechtskodiert. Über das Thema blau-rosa gibt es einige Studien. Wie sieht es aus? Haben die geschlechtlichen Farbpräferenzen einen biologischen oder einen kulturellen Ursprung? Bilder, die Mitte 19. Jahrhundert entstanden sind, zeigen, dass in den westlichen Kulturen Mädchen wie Buben lange Haare und weiße Kleider getragen haben. Und zwar bis zum 6. oder 7. Lebensjahr. Damals war die Unterscheidung zwischen Kind und Erwachsenen wichtiger als die Unterscheidung zwischen Bub und Mädchen. Kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es Magazinberichte über Kindermode, in denen beide Geschlechter sowohl rosa und blau getragen haben. Und jetzt der überraschende Twist. Anfangs 20. Jahrhundert ist rosa grundsätzlich den Buben zugeschrieben worden und blau den Mädchen. Rosa ist sehr nach an Rot, wo als starke männliche Farbe empfunden worden ist. Und blau wird oft mit der Mutter Gottes assoziiert, daher passend für die Mädchen. Das war zumindest in Deutschland und Belgien der Fall. Bei den Franzosen war es laut Aufzeichnungen genau umgekehrt. Andere Quellen gehen wiederum an, dass die Farben nach ästhetischen Merkmalen verteilt worden sind. Blau für blonde und blauäugige, rosa für braune Haare und Augen. In Bezug auf Farben scheint es fast, dass bis zu den 1950er in der Babywelt Chaos und Konfusion geherrscht hat. Aber ab dann hat sich aus seltsamen Gründen die Norm durchgesetzt, dass die Mädchen rosa und die Buben mit blau gekennzeichnet worden sind. Die Farbkonventionen haben sich aber dann erst wirklich in den 80er sedimentiert. Soziologen meinen, es sei ein Stück weit auch Marketingstrategie gewesen. In unserer Gesellschaft kommt man kaum darum herum, sich einem bestimmten Geschlecht zuzuordnen. Und das wird vom Marketing ausgenutzt, um die Verkaufszahlen zu steigern. Wenn man nach einem Mädchen einen Bub kriegt und sich leisten kann, wird man neue Artikel in der entsprechend passenden Farbe kaufen. Andere sind der Meinung, dass es den Einfluss von der französischen Mode bestätigt. Hin oder her, was unbestrittbar ist, ist, dass es wahrscheinlich kaum eine stigmatisiertere Farbe wie rosa gibt. Mädchen dürfen blau anhaben. Ein Bub in pinken Latzhosen trifft nicht selten auf fragenden Blick. Rosa ist sicher eine sehr besetzte Farbe. Auf Russisch heisst der rosa-rot lesbisch. «The pink» ist in englischem Slang «Vagina» und «Rosarot» ist ja auch die offizielle Farbe von der Brustkrebsliga. Die Entmaskulisierung der Farbe ist mit grosser Wahrscheinlichkeit auf verschiedene geschichtliche Ereignisse zurückzuführen. Im Dritten Reich sind die Homosexuellen mit dem rosaroten Dreieck gekennzeichnet worden. Heutzutage wird das pinke Dreieck mit Stolz gedreht, wobei, anders wie unter dem Naziregime, zeigt die Spitze jetzt gegen oben. Pink, it's my new. Setzt man die rosa-rote Brillen auf, sieht man wie Frau die Welt schöner. Zwischen blauem Joghurt und rosafarbigem ist mit grosser Wahrscheinlichkeit die Präferenz geschlechtsneutral. Und im pinkigen Sonnenuntergang, kitschig wie er mag sein, zieht einem einfach magisch an. Nachdem ich mich von meiner Kollegin und ihrem Baby verabschiedet habe, hat mich die Bub-Mädchen-Frage noch kurz beschäftigt. Ich hätte ja eigentlich auch können einfach fragen, ob ihr Kind ein Bub oder ein Mädchen ist. Ja, zwar wiederum, was würde mir die Information bringen?
That's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. Cause think is the love you discover. Think as the bing on your cherry. Think cause you are so very. Think it's the color of passion. Cause today it just goes with a fashion.
Mit Pink. Im letzten März ist der Familienartikel zwar vom Volk befürwortet worden, aber am Ständemehr gescheitert. Das bedeutet, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht in der Verfassung festgeschrieben wird. Gerade weil es gesellschaftlich und politisch so ein brisantes Thema ist, lässt die Tageszeitung «Der Bund» dazu die Leser und die Leserinnen zu Wort kommen. Und das in Form des 7. Essay-Wettbewerbs unter dem Motto «Der Mutterer und die Vaterin emanzipiert sind wir doch alle». Heute Abend findet in der Dampfzentrale eine Preisvergabe für die drei besten Essays statt. Der Alexander Suri ist Kulturredaktor beim Bund und Initiator des Essay-Wettbewerbs und steht jetzt live bei uns im Studio. Der Theresa Bayer redet und antwortet.
Schön, dass du bei uns im Studio bist. Der Mutterer und die Vaterin, emanzipiert sind wir doch alle, ist das diesjährige Thema. Es ist ein sehr zeitgeistiges und sehr politisches Thema. Trotzdem wurden nicht mal halb so viele Texte eingereicht wie letztes Jahr. Da war das Thema, ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Woran liegt das, dass dieses Jahr weniger Einreichungen kamen zu so einem brisanten Thema?
Letztes Jahr ist es wirklich mit über 200 Essays sehr ergiebig gewesen. Es kann sein, dass viele Leute das Thema vielleicht ein bisschen satt haben. Also, man hört natürlich immer in den Medien darüber und das mag sein, aber ich muss sagen, fast 100 Essays aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich ist für uns ein Erfolg gewesen, ja.
Was für einen Vorteil siehst du in dem Genre Essay, um sich einem bestimmten Thema zu widmen?
Ja, der Essay ist eben eine relativ offene Form. Also, das ist noch schwer zu definieren. Es hat viel Platz. Wichtig ist sicher, dass man sich zu einem Thema aus einer persönlichen Warte kann Gedanken machen, also eigene Lebenswirklichkeit reinbringen, eigene Beispiele. Aber auf der anderen Seite hat es durchaus auch Platz für theoretische Überlegungen. Also, durchaus vielleicht sogar, dass ein bisschen wissenschaftlich, objektiv ein bisschen anzuschauen. Es ist also die Mischung, finde ich, die spannend ist und die die besten Texte auszeichnet. Subjektiv und auch versuchen, objektiv das ein bisschen anzuschauen.
Du bist Initiator des Wettbewerbs und hast da auch eine sehr wichtige Funktion, und zwar hast du eine Vorauswahl. Und diesmal hast du 30 Einreichungen vorausgewählt, die dann anonymisiert an die Jury weitergegeben wurden. Was sind deine Kriterien für eine gelungene Umsetzung dieses Themas des diesjährigen Wettbewerbs?
Ja, die Kriterien sind, die sind einfach. Also das muss ein Text sein, wo mich spannend dünkt, wo in der Argumentation, in der ganzen Präsentation vielschichtig ist, witzig. Also es kann natürlich nicht sein, dass ich zum Beispiel gesagt habe, also wenn jetzt jemand kommt, der eine sehr konservative, traditionelle Rolle einnimmt, dass ich gar nicht anfangen lesen. Also ja. Wenn der das brillant macht und da muss ich nicht seine Meinung sein, dann wird er sicher auch weiterkommen. Also ich bin da ganz offen gewesen und habe mich einfach mitnehmen von diesen Texten, unabhängig davon, wo die Leute gestanden sind, was sie für eine Haltung hatten zu diesem Thema. Tatsache ist schon gewesen, dass die eher wenigen so konservativ-patriarchalischen Texte die halt vom Niveau, vom Kalt von der Sprache nicht so verheit. Und dass es dann halt schon eher so differenziertere Positionen waren, die dann letztlich in die zweite Runde kamen.
Das heißt, wir werden heute Abend kein Plädoyer für die Rückkehr zu den traditionellen Rollenbildern hören?
Nein, das nicht, aber es sind schon drei Texte. Also ich muss zuerst mal sagen, die Jury hat Gott sei Dank nicht drei Frauen oder drei Männer ausgewählt. Das wäre bei diesem Thema doch ein bisschen schade gewesen. Es gibt also einen Mann, einen Quotenmann sozusagen, der wird sogar aus Hamburg kommen, also das zieht Kreise, zwei Frauen. Es sind Texte, wo alle drei einfach die mühende Ebene anschauen. Also es sind keine feministischen Manifeste, es ist auch nicht irgendein Aufruf zum Geschlechterkrieg. Vielleicht kann ich ganz kurz zu den drei Texten etwas sagen. Die werden ja hinten live vortragen. Ich darf da nicht gross vorgreifen. Das Publikum wird abstimmen. Aber es gibt zum Beispiel einen Text von einer Karrierefrau, die quasi ihr Scheitern dokumentiert. Also die Doppelbelastung, Beruf, Kind, mit einem Mann, der an sich auch willig ist, aber es kommt der Punkt, wo sie einfach den Bettel herschmeisst und nicht mehr Mann. Und das ist quasi wie eine grosse Rückblende, wo sie sich da Rechenschaft darüber ableitet, wie es zu diesem Scherbenhaufen ist gekommen, ohne dass sie da grosse Schuldzuweisungen macht. Ein anderer Text geht aus von einem Geburtsvorbereitungskurs von so gut situierten Leuten aus dem Mittelstand, die sich auf das Kind freuen. Und ausgehend von dem wird gezeigt, wie erstaunlich viele von diesen Leuten halt einfach freiwillig offenbar so die traditionellen Rollenbilder die auch wieder wählen. Und der dritte Text, ein ganz spannender Text, auch von einer Frau, die quasi ihre Grossmutter Hütendienst verweigert und muss feststellen, dass sie eigentlich emanzipierter ist als ihre Kinder. Und ziemlich erschüttert ist, ausgehend von Beobachtungen von Männern, die den Kinderwagen stossen überall. Und sie halt findet, dass allein ein Mann, der einen Kinderwagen stosst, hin und wieder, das ist zwar schön, aber es reicht eben noch nicht.
Das klingt nach sehr vielen verschiedenen Zugängen. Mit dem Essay-Wettbewerb willst du ja nicht nur Texte prämieren. Also heute Abend werden von diesen drei Finalisten die Platzierungen entschieden, sondern es geht ja auch darum, eine öffentliche Debatte zu einem bestimmten Thema anzuregen. Inwiefern ist denn das dieses Jahr gelungen?
Oh, das ist ein grosses Wort, öffentliche Debatte. Was wir machen können, ist das Thema mal lancieren, sind die Texte reinkommen, wir schreiben darüber im Bund. Wir haben so im Vorfeld habe ich ein paar Mal einfach ein bisschen gezeigt, wie breit die Palette ist von Argumenten, von Texten, die reinkommen. Die drei Siegertexte werden ja abgedruckt. Und was sich daraus ergibt, muss man sehen, ob es da vielleicht Leserbriefe gibt oder Leute, die das Bedürfnis haben, zu reagieren. Das werden wir sehen.
Wir reagieren auf jeden Fall weiter und machen gleich weiter mit unserer Debatte. Vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Wir sind gespannt auf heute Abend.
Ja, merci, dass ich da dürfen Sie.
Wer heute Abend unter den drei Finalisten möchte den besten Essay mitkühren, kann das am 7. in der Dampfzentrale. Moderiert wird der Anlass von niemand geringerem als dem Hausmann der Nation, Benz Friedli. Dazu gibt es Jazz vom Dio Jamie Wangli und Sandro Schnebeli.
Wer bist du? Du bist eine kluge Frau. Und wer bist du? Du bist auch sehr gut gebaut. Denn alle deine Lines, alle deine Moves sind äußerst charismatisch und auch fly genug, um die Ordnung dieser Ordnung durcheinander zu bringen. Und das Wesen deiner Werte wird durch keinen Mann bestimmt. Du willst dich entscheiden müssen, ob Erik oder Erika. Du willst heute eine Orgie, morgen etwas weniger. Keiner Scheine auftreibt, kein weißes Brautkleid, kein Desperate Housewife, keiner dich dann rausschmeißt. Nur du machst dein Ding, gehst kein Fick auf von der Line. So come on, lady, come on, just shake your underline. Shake your underline.
Underline, shake you underline, schüttel, schüttel, shake you underline. Shake you underline, shake you underline, schüttel, schüttel, shake you underline. Shake you underline, shake you underline, schüttel, schüttel, shake you underline. Shake you underline, shake you underline, schüttel, schüttel, shake you underline.
Du bist mein Mann, wenn du dich auch entspannen kannst. Und du tanzt ohne Hand an deinem Schwanz, Mann, funky. Du hast gesoffen und du trinkst noch einen. Doch deine Freiheit soll nicht auch Freiheit von anderen sein. Ey, du gibst keinen Blick auf das Wertesystem, das vorschreibt, was man darf und dann noch wer was mit wem. So ist es, das ist alles zu eng für deinen Weitblick. Nach deiner Meinung ist es Zeit, dass alles das mal einknickt. Nice und du weißt es, weißt um deinen Einschlag. Du weißt vielleicht zu viel, doch bleibst erreichbar. Gehörst auf den Dancefloor, du ein Mensch, tanzt vor ein. Also mach dich locker und shake your underline.
Shake your underline, shake your underline, schüttel, schüttel, shake your underline. Shake your underline, shake your underline, schüttel, schüttel, shake your underline. Shake your underline, shake your underline, schüttel, schüttel, shake your underline. Shake your underline, shake your underline, schüttel, schüttel, shake your underline.
Du machst gerne mal einen Spruch, kommst nah an das Ziel ran. Doch vorsichtig, denn manchmal kommt es auf die Perspektiven an. Scheißt auf jeden, der dir sagt, wie es zu sein hat. Für Machtdemonstrationen ist in der Kiste kein Platz.
Du bist am Start und hast jede Menge Output. Du bist unabhängig und ich stehe auf deinen Aufbruch. Wenn irgendjemand aufmacht, wirst du vehement und deutlich. Madame, wir sind uns einig, dieser Makakak ist räudig. Shake you underline, shake you underline, schüttel, schüttel, shake you underline. Shake you underline, shake you underline, schüttel, schüttel, shake you underline. Shake you underline, shake you underline, schüttel, schüttel, shake you underline. Shake you underline, shake you underline, schüttel, schüttel, shake you underline.
Shake your underline von Kobita und Suki. Underline. Feministische Schreibweise unter der Gürtellinie. Das Lied spielt elegant mit diesen Mehrdeutigkeiten von dem Wort. Als letztes haben wir noch ein relativ geschlechtneutrales Thema. Und zwar aus der Ecke Dialektforschung. Hit, hüt oder hitte. Junge Sprachwissenschaftler haben das Smartphone für die interaktive Dialektforschung entdeckt.
Seit kurzem gibt es eine App, wo Spieltrieb und Dialektforschung miteinander vereinen will. Dialekt-App. Die Gratis-App fürs iPhone kann schweizerdeutsche Dialekte erkennen und einem Ort zuordnen. Dialekt-App entwickelt haben Adrian Lehmann und Marie-José Colli. Beide sind Sprachwissenschaftler am Phonetischen Laboratorium der Universität Zürich. Wie die Dialekt-App genau funktioniert, erklärt Marie-José Colli.
Also für 16 Wörter kann der Benutzer angeben, wie er sie ausspricht. Und dann sieht ihm die App, woher der Dialekt, wo man den Dialekt am besten einordnen kann in der Schweiz.
Seit knapp einem Jahr gibt es bereits eine ähnliche App, das Küchenkästchen-Orakel. Das Orakel erkennt Dialekt, indem er ankreuzelt, wie man bestimmte Wörter ausspricht. Das Spezielle an der neuen Dialekt-App ist für Marie-José Colli, dass sie nicht nur den eigenen Dialekt bestimmt. Die Benutzerinnen und Benutzer können ihren Dialekt auch aufnehmen und Aufnahmen von anderen Usern hören. Mit der App Userinnen für Dialekt zu interessieren und darüber zu informieren, ist auch eines der Ziele, sagt Marie-José Colli.
Also es geht darum, dass die User unsere Schweizer Lautlandschaft, unsere Schweizer Dialektlandschaft lernen können und auch lernen realisieren, wie viel Variation wir auf kleinem Raum haben eigentlich in der Schweizer Dialektlandschaft. Also man kann also wirklich so ein bisschen wie eine auditive Reise durch die Schweiz machen.
Neben der Möglichkeit, die Leute für die Schweizer Mundart zu sensibilisieren, ist die App aber vor allem für die Dialektforschung interessant. Die App kann Stimmen und Dialekte von Tausenden von Userinnen und Usern erfassen.
Also Mikrofone von Smartphones sind wirklich super gute Mikrofone. Das heisst, wir können ja wirklich qualitativ hohe Aufnahmen verarbeiten, was für uns als Phonetiker natürlich sehr spannend ist.
Was die Dialekt-App ausmacht, ist, dass sie lernfähig ist. Die Userin kann nämlich angeben, ob die Einordnung von ihrem Dialekt überhaupt stimmt, wie Marie-José Colli erklärt.
Mit diesen Antworten können wir natürlich in einer späteren Version der App eventuell eben den Algorithmus so verbessern, dass er halt jetzt auf die Sprachlandschaft von 2013 angepasst ist.
Die Forschung via App hat also verschiedene Ziele. Einerseits soll sie das Interesse für Schweizer Dialekt fördern. Andererseits geht es darum, Schweizer Dialekt als kulturelles Gut zu sammeln und zu erforschen, wie sich Dialekt entwickelt. Dialekt-App ist als Freizeitprojekt von den beiden Sprachwissenschaftlern Adrian Lehmann und Marie-José Colli entstanden und via Crowdfunding finanziert wurde. Beim Crowdfunding geben viele Leute einen Betrag an ein Projekt. Die Erfahrungen mit der Dialekt-App dienen den beiden Dialektforschenden jetzt als wichtige Grundlage für ein schweizerisches Nationalfondsprojekt. Das Nachfolgeprojekt von der Dialekt-App heisst Swiss Voice App Your Voice, Your Identity und ist letzten Monat gestartet. Dass die Dialekt-App aus einer wissenschaftlichen Ecke kommt, zeigt sich mir auch beim Selbstversuch. Natürlich war ich auch gewundert, ob die App meinen Luzerner Dialekt erkennt. Als Anwenderin muss ich am Anfang aber ziemlich viel Text lesen, um herauszukommen, was ich genau machen muss. Zudem muss man darauf schauen, dass man WLAN-Empfang hat. Sonst kann die grosse Datenmenge beim Ablosen gar nicht transportiert werden und stockend dementsprechend. Ob ich die App nach dem ersten Ausprobieren nochmal wieder vornehme, ist auch eher fraglich. Aber die App hat meinen Dialekt eindeutig erkannt und hat mich motiviert, auch eigene Aufnahmen zu machen. So ist es nicht nur mir gegangen. Obwohl man die App erst seit 5 Tagen herunterladen kann, haben laut der App-Entwicklerin bereits 10'000 Personen ihre Stimme respektive ihren Dialekt gegeben. Ein wichtiges Produkt dieser Datensammlung werden die Sprachkarten sein, die den Stand der Dialekte im 2013 aufzeigen. Marie-José Colli erwähnt noch weitere mögliche Forschungsaspekte.
Also was für uns als Phonetiker interessant ist, sind sicher auch die Audiodaten. Also dass man vielleicht auch wirklich flächendeckend fast erfassen kann, wie sich zum Beispiel Vokalqualitäten verändern, wie vielleicht Wortakzente je nach geografischer Herkunft von einem Nutzer anders ausgesprochen wird.
Im Herbst 2013 werden an einer Konferenz zur Phonetik und Phonologie in Zürich erste Resultate aus dieser App-Datensammlung präsentiert. Die Dialekt-App soll aber noch lange weiter bestehen, damit man der Schweizer Dialektforschung noch für viele Jahre seine persönliche Stimme geben kann.
Die Dialekt-App ist seit dem 21.03. gratis im iTunes Store erhältlich. Das war es für heute von Subkutan Kultur mit vielen Gesichtern. Mit verantwortlich für die Sendung stehen Theresa Beyer, Develin Oechslin, Emilia Vasella und Annik Wangler. Moderationsleitung ist Theresa Beyer und Julia Meyer. Ich bin Dira Müller und sage Tschüss miteinander.
Subkutan! Subkutan!
Robby! 5,6,6